Mit ein bisschen Glück müsste ich jetzt zuhören. Ja, super. So, jetzt kommt der Schock des Morgens. Seid ihr bereit für den Schock? Wir erheben noch ein Opfer. Wir haben heute den einzigen, üblicherweise den einzigen Sonntag im Jahr, wo wir zweimal ein Opfer erheben. Warum tun wir das? Weil wir einmal im Jahr sammeln für unser Missionskonto. Wir unterstützen einen Dienst in Togo. Ich war vor ein paar Jahren da, vorher ja mehrmals in Ghana, und in Togo haben wir einen Partner, einen Pastor da dort unten, so einiges reist mit einer kleinen Gemeinde, kleinen Kirche, aber sehr engagiert ist, unterstützt Waisenkinder sehr großzügig, verteilt Essen. Ist jetzt mit dabei gewesen, als eine Klinik in dem Ort aufgebaut worden ist, wo er so seine Gemeinde hat. Das ist alles im Umfeld von Lomé, von der Hauptstadt, aber ein kleiner Ort. Und seit Jahren geben wir da immer wieder Geld hin, einfach um die zu unterstützen. Wir wollen nicht, dass sie abhängig sind von uns, aber wir wissen, ja, was wir schicken, das ermutigt die ganz stark. Ich glaube, letztes Jahr haben wir um die 2000 Euro hingeschickt. Ich schätze mal sowas. Und wir haben diese Möglichkeit, wer das möchte, da regelmäßig zu unterstützen, entweder mit einer einmaligen Spende oder auch mit einem monatlichen Beitrag. Das haben einige von euch gemacht. Wir sagen bewusst immer für 12 Monate, weil das hilft uns, so ein Budget zu haben und zu wissen, wenn wir was schicken, auch wenn vielleicht das Geld noch nicht ganz da ist, es kommt noch und wir können jetzt eine größere Summe überweisen. So, für einige lassen es vielleicht auch laufen, andere haben es vielleicht noch nicht gemacht. Wer interessiert ist, kann kurz die Hand heben und kann sich so ein Ding einfach mitnehmen. Ihr könnt euch das in Ruhe überlegen, müsst das jetzt nicht hier entscheiden. Das wäre dann eben per Bank dann eine Überweisung. Mein Ziel ist halt, dass wir vor Weihnachten noch eine Summe rüberschicken können. Ja, wir haben da auch jetzt noch 200-300 Euro liegen noch auf dem Konto, aber ich hätte gerne ein bisschen mehr überwiesen. Und deswegen machen wir jetzt noch eine Sammlung. Bitte, keiner fühlt sich gedrängt. Seid ganz entspannt, wenn da nur 5 Euro in die Sammlung kommen, wenn wir 5 Euro überweisen, wenn da 5.000 reinkommen, wenn wir 5.000 überweisen, alles dazwischen. Ganz relaxed. Ich würde gerne beten und ich glaube, Gott macht es. Entweder jetzt hier heute oder über eine Überweisung, das kann man auch hinterher noch klären. Herr, ich danke dir von Herzen, dass du uns in Deutschland so reich gemacht hast, dass uns 5 Euro oder 10 oder manchmal 100 nicht wirklich wehtun, weil ja, uns geht es so gut hier. Herr, wir haben auch Verantwortung für den Rest der Welt. Wir wollen auch an unsere Geschwister in Togo denken, wo du uns eine Beziehung einfach geschenkt hast, einen Weg geschaffen hast, dass wir wissen, was dort passiert. Und zeig uns, ob wir hier jetzt beteiligt sein sollen in irgendeiner Form, durch einen Dauerauftrag oder durch jetzt eine einmalige Spende oder durch eine Überweisung. Leg du das einfach in unser Herz, entweder jetzt oder einfach die nächsten Tage, dass wir das tun können, was auf deinem Herzen ist. Und die Geschwister dort einfach ermutigen können für alles, was sie dort tun, mit Waisenkindern, mit dem Krankenhaus und natürlich auch mit der Kirche selbst, dass dort kein Mangel ist, sondern Überfluss. Amen. So. Jetzt gehen wir die Säckchen in der Form nochmal durch. So, da habe ich gerade als Erster, guck mal, Marion, Dankeschön. Und wie gesagt, wenn noch jemand sowas möchte, einfach die Hand hochhalten, dann, da vorne ist noch, hat noch jemand diese, genau, hier vorne die Dame hätte gerne noch eins. Und wenn da noch jemand, einfach die Hände so lange oben halten hier, Ulrike. Perfekt. Ja, natürlich. Wenn ihr über Kuvert gebt, alles, was im Kuvert was Namentliche geben wird, das geben wir natürlich in Spendenquittung im nächsten Jahr für, logisch. Auch die Überweisungen, alles läuft mit Spendenquittung. Deswegen lohnt es sich da nochmal einen Umschlag zu nehmen, wenn ihr da größere Summen vor allem reingeben wollt. Und kriegt das natürlich dann auch quittiert. Ja, natürlich. Das ist in Ordnung. Eine kurze Info wäre hilfreich, damit wir wissen, ungefähr in welche Richtung das Budget geht. Einfach eine E-Mail, läuft weiter, der Betrag oder so. Deswegen machen wir diesen zweiten Abschnitt, weil man kann diese Dinge trennen. Ja, das ist so, ich habe da ein bisschen geklebt mit Tesa, wenn er also da ein bisschen rupft, habt ihr zwei. Einen davon gebt ihr dann uns, damit wir wissen, okay, der Betrag kann erwartet werden. Einen nehmt ihr mit, wo die Bankverbindung draufsteht, damit ihr wisst, wo es hinkommt. Okay.
Kann man auch mal vor Ort mitgehen? Vor Ort, kann man da auch mal mitgehen?
Vor Ort. Oh, wird keiner dich hindern, wenn du sagst, du willst hingehen. Ich kann da gerne einen Kontakt mal vermitteln. Ich habe jetzt nicht geplant, die nächste Zeit hinzufliegen, aber die würden sich freuen, wenn da jemand mal hin will und will da dienen. Da gibt es bestimmt Möglichkeiten für. Komm mit. Wenn wir eine Reisegruppe machen, wenn da mehrere von euch mal nach Togo wollen. Also, ich sagte, du fällst auch in Togo. Ja, Thomas und ich, wir waren schon in Ghana zusammen. Wir fallen auf, weil da ist niemand weiß. Die Bleichgesichter, die fallen sofort auf. Es gibt nur wenige Entwicklungshelfer, selbst in den Großstädten, weil das sind keine Reiseziele. Da will niemand Urlaub machen. Das sind arme Länder, arme Städte, bettelarme Städte. Da will keiner hin. Gibt es auch keine Hotels oder wenig von dem, was wir hier so kennen, wenn du da wohnst. Selbst in 4 Sterne, in Anführungszeichen, das ist nicht vergleichbar mit irgendwas von hier. Ja, da gibt es große Tiere, die überall rumkrabbeln. Aber ich will dich nicht entmutigen, das sind einfach nur die andere Seite der Medaille. Ja, die. Ja. Magst große Tiere, die schmecken gut, gell? Ich werde nie vergessen, wo ich mit Pastor James mal im Zoo war, in Frankfurt. Er war hier mal zu irgendeinem Jubiläum, Einweihung, glaube ich, die wir hatten. Dann waren wir mit ihm im Frankfurter Zoo und dann gucken wir uns irgendwelche exotischen Tiere an, so Hasengröße, stand dann Afrika und selten und so. Und dann sagte er, oh, die sind aber süß. Ich dachte, so spricht er eigentlich nie von Tieren. Tiere sind für Afrikaner nicht wie bei uns. Und dann sagte ich, ja, die sehen wirklich süß aus. Nein, die schmecken süß. Dann sagte er, die laufen bei uns im Buschland überall rum. Das ist die bei uns die Häschen, die fangen die und essen die. Okay. Anderes Land, andere Sitten. Ich weiß nicht, wir haben mal erzählt, dass wir unsere Hunde vom Tierarzt behandeln lassen. Der fiel aus allen Wolken. Was, ihr gebt Geld aus für einen Arzt, für einen Hund? Also ganz andere Welt, ganz andere Welt. Wenn du nichts zum Essen hast, dann machst du dir wahrscheinlich über sowas überhaupt keine Gedanken, dass man Arztgeld, man ist froh, wenn man seinen Kindern vielleicht eine Malaria-Behandlung bezahlen kann, was viele nicht können. Okay, aber ich glaube, wir sind soweit. Ich würde jetzt gerne mit unserem Thema heute anfangen und es wird ein ganz besonderes Thema sein. Ich habe das letzte Mal darüber gesprochen, ich denke, das war vor 5 Jahren, Heaven's Gates, Hell's Flames, über den Himmel. Mögt ihr Botschaften über den Himmel? Weißt du, wir leben in einer Welt, wo wir permanent Botschaften über die Hölle hören. Nicht, dass wir das nicht auch in der Kirche ab und zu mal hören müssen, weil der Ort ist genauso real. Aber da haben wir kürzlich was drüber gehört. Ich glaube, da kommt nochmal was. Heute reden wir nicht über die Hölle. Wir reden heute über den Himmel. Wenn du die Medien anmachst, du hörst nur Hölle. Hölle, Hölle. Also ich meine jetzt in der Form von schlimmsten Dingen. Ja, da ist wieder eine Moschee und da 300 Tote. Und weißt du, auch, und du hast ja fast keinen Tag, wo du nicht irgend so eine Nachricht hörst, wo irgendwo auf der Welt ein Stück Hölle zu sehen ist. Und mal ehrlich, was das mit uns machen kann, auch mit uns Christen ist, es kann uns entmutigen. Bis hin zu depressiv. Wenn ich das zu oft höre, wenn ich mir jeden Tag 10-mal die Nachrichten anschaue und dann noch die Tageszeitung dezidiert lese, ja, ist es vielleicht nur eine Frage der Zeit, wenn ich die ersten depressiven Gefühle bekomme. Weil das ist einfach so, die Nachrichten sind negativ. Das ist eine der Beschreibungen für eine Nachricht in der heutigen Zeit. Es muss negativ sein, positive Nachrichten. Da kann man mal eine mit reinnehmen, aber bitte nicht so viel, weil das will ja keiner wissen. Die Leute wollen die Dinge, wo richtig was passiert ist, ja, die Katastrophen. Warum sind Filme wie The Walking Dead und so Filme, wo es wirklich nur um Übles geht, ja, nur um Tod, um schlimme Dinge, warum sind die so beliebt? Ich kann es dir nicht ganz beantworten, aber es ist so ein Teil unserer Zeit, nach dem Motto, ich beschäftige mich lieber mit dem Allerschlimmsten, was vorstellbar ist, damit ich in der Welt, in der ich lebe, noch wenigstens klarkomme. Weil ganz so schlimm ist es ja nicht. Zombies haben wir ja noch keine hier. Wisst ihr? Das sind Leute, die Bomben explodieren lassen und so Sachen, aber ja. Ich mag mich mit Himmel beschäftigen und ich habe manchmal das Gefühl, wir müssten hier einmal im Monat eine Himmelspredigt halten, einfach, oder Leute reden lassen, die eine Nahtodeserfahrung hatten, die da waren. Und das ist mein Ziel für heute, ich will gar nicht so viel predigen. Ich möchte euch Geschichten erzählen, oder besser gesagt vorlesen, von Leuten, die da waren. Ich habe mich Jahre damit beschäftigt, jahrelang mit Nahtodeserfahrung, sowohl mit der höllischen, mit der himmlischen Seite. Es gibt sehr viele gute Literatur im christlichen Bereich. Auf euren Handouts stehen auch so ein paar Titel drauf, wer das noch ein bisschen vertiefen will, die ihr nachher mitnehmen könnt. Ein Witz. Über den Himmel darf man Witze machen, über die Hölle nicht. Das Lebensende eines sehr reichen Mannes kam. Dann kamen 2 Engel, um ihn in den Himmel zu geleiten. Der Mann packte einen Koffer nach dem anderen mit seinen größten Kostbarkeiten und bat die Engel, wartet noch ein bisschen, ich bin gleich fertig. Und die sagten, guter Mann, du kannst nichts mit in den Himmel nehmen, das ist verboten. Dieser gab jedoch nicht auf und fing an, mit den Engeln zu handeln. Schließlich gaben sie genervt auf und gestatteten ihm einen Koffer mitzunehmen. Als sie dann an der Himmelspforte angekommen waren, sagte Petrus freundlich, aber bestimmt, ich muss deinen Koffer kontrollieren. Ungeprüft kommt nichts in den Himmel. Als Petrus den Koffer öffnete, strahlte ihm der Glanz von zahlreichen Goldbarren entgegen. Er hob erstaunt eine Augenbraue und wandte dann seinen Blick zu dem Mann, als er ihm sagte, warum um alles in der Welt hast du dich den ganzen Weg abgeschleppt wegen der paar Pflastersteine? Für die, die es nicht wissen, der Himmel wird in der Bibel beschrieben, das neue Jerusalem, als Straßen aus Gold. So, ihr merkt schon, die Bedeutung irdischer Dinge werden im Himmel ein bisschen anders sein und nicht schlechter. Und Straßen aus Gold ist ja noch besser als Barren aus Gold. Auch wenn man damit wahrscheinlich nichts kaufen kann. Und man muss auch da gar nichts kaufen, weil es da ist, was man braucht. Aber gut. Ich habe zwei Beispiele, wie reiche Menschen den Himmel voller machen. Eins las ich jetzt vor kurzem, obwohl das Interview schon aus dem Jahr 2010 war, von der Zeitschrift Die Zeit. Es geht um Thomas Monaghan, der Gründer von Domino's Pizza. Sagt das jemand was? Domino's Pizza? Ach, ihr müsst irgendeinen amerikanischen Film sehen, dann seht ihr immer irgendwo ein Auto rumfahren, das hat so einen Dominostein oben drauf, wie so ein Taxi oben drauf. Das sind die Auslieferungsfahrzeuge von Domino Pizza. So die größte, denke ich mal, die größte Pizzakette, so ähnlich wie Pizza Hut in den USA. Und das ist ein bekennender Katholik, der auch wiedergeboren ist, also echter Christ ist. Und der hat riesige Summen in kirchliche Einrichtungen gespendet. Und mit dem hat die Zeit ein Interview gemacht, wo ich einen kurzen Ausschnitt vorlesen möchte. Die Zeit fragt, Herr Monaghan, warum machen Sie bei der Spendenaktion The Giving Pledge mit? Thomas Monaghan, Bill Gates hat mich angerufen und mich gefragt, ob ich dabei sein will. Wir hatten nie zuvor miteinander gesprochen oder uns getroffen. Und da haben Sie einfach gesagt, mein Vermögen weggeben, klasse Idee, wo darf ich unterschreiben? Ja, genau. Es ist eine großartige Idee für Leute, die finanziell erfolgreich sind, ihrem Erfolg einen tieferen Sinn zu geben. Sie sollten anderen Menschen helfen, statt ihr Geld zu verschwenden. Ich hatte mich ja schon lange vor der Initiative so entschieden. Früher haben sie seltene Automobile gesammelt. Ich hatte 244 Modelle. Ich hatte all diese Spielsachen, die Yachten, die Kunstsammlungen, die Helikopter und die Villen. Alles, was sich ein Mensch auf dieser Welt nur wünschen kann, habe ich mir erfüllt. Dann haben sie alles verkauft? Das war eine solche Erleichterung. Auch alle Autos? Alle bis auf eins. Ein Cabrio von 42, das hat $60.000 gekostet. Und auf was, also wie er seine Spenden einsetzt, sind Sie gekommen? Ich könnte ja zum Beispiel helfen, ein Mittel gegen Krebs zu finden. Dann lebt jemand 10 Jahre länger. Sterben wird er trotzdem. Dann kommt er entweder in die Hölle oder in den Himmel. Ich will so viele Menschen wie möglich in den Himmel bringen. Dann ein zweites Beispiel ist die Familie Green. Die Familie Green hat so die größte, wahrscheinlich größte oder zweitgrößte Baumarktkette der USA, macht also über $1 Milliarde Gewinn im Jahr. Reiche Leute, könnte man sagen. Wie heißt die Firma? Hobby Lobby war das, genau. Staples Hobby Lobby. Und die haben damals schon die ORU gerettet, diese christliche Universität, die da eine Schwierigkeit hatte mit ein paar Millionen Spenden. Und jetzt am 17. November hat in der Hauptstadt, in Washington D.C., ein Museum besonderer Art geöffnet. Und zwar in der Nähe des Capitals und in der Nähe der Museumsmeile, wo auch das Smithsonian und die großen Museen des Landes eigentlich sind. Und das ist das Miracle Museum. 2000 Jahre Wunder. Und da geht es nur um die Bibel. Und die Familie Green wollte nicht sagen, wie viel sie gespendet hat, aber ich habe es in der christlichen Zeitung gelesen, da hat jemand mal so nachgerechnet. Und er sagt, es müssten wohl mehr als $800 Millionen gewesen sein, die da diese Familie unterstützt hat, damit dieses galaktisch große, 8 Stock hohe Riesengebäude da gefüllt werden kann. Auch eine Familie, die viel Geld hat, es gibt ja immer Neider und so, aber die auch viel Macht damit. Ich denke an Norman Rentrop, der auch schon hier war, also damals in Hadamar noch, der Bibel-TV ins Leben gerufen hat. Diesen Sender, der ja heute nicht mehr wegzudenken ist, gerade im christlichen Bereich. Der hat damals viele Millionen da rein investiert, von seiner relativ kleinen Firma im Vergleich zu diesen Riesen. Aber er sagt, das ist meine Berufung. Ich habe Geld bekommen von Gott und ich will das einsetzen für die Dinge, die wirklich zählen, dass Menschen von Gott hören. Und das führt mich auch zur Bibelstelle dieser Predigt. Prediger 3, Vers 11. Auch die Ewigkeit hat Gott ihnen, den Menschen, ins Herz gelegt. Mit anderen Worten, egal wie lange du oder ich hier leben, es ist doch nur ein Teil, ein Krümmel im Kuchen der Ewigkeit, für die wir gemacht wurden. Das glauben ja auch viele Menschen, nicht nur Christen glauben das, dass es hiernach nicht aus ist. Es wäre hochgradig unlogisch. Aber ich spare mir jetzt wissenschaftliche Argumente, auch da gibt es eine ganze Szene von Wissenschaftlern, die sagen, die Schöpfung ist real, nicht die Evolution. Also gibt es ja große Diskrepanzen von der Sichtweise. Und was auch immer die Wahrheit ist, die Ewigkeit ist eine davon, sie ist wahr. Und wir dürfen immer wieder mal von Menschen hören, die da waren, wo wir einmal landen werden. Und eine davon ist Liselotte Müller. Und ich fange mit ihr an, weil sie ist eine deutsche Pastorenfrau, sie ist jetzt um die 80. Von ihrem Mann lese ich gerade eine Tageslese, ein alter Pastor. Und sie beschreibt in der Zeitschrift vor ein paar Jahren ihren Besuch im Himmel. Und ich fand das so ermutigend. Vielleicht geht es dir wie mir. Sie schreibt, mit 48 Jahren erlitt ich einen Herzinfarkt, der später durch eine Bypass-Operation behoben werden sollte. Bei diesem Eingriff trat ein etwa 30-minütiger Herzstillstand ein. Die Ärzte taten alles, um mich zu reanimieren. Mein Geist jedoch war schon ins Jenseits gegangen. Ich hatte nicht das Gefühl, gestorben zu sein, denn meine Vorstellungen waren, dass wenn jemand diese Welt verlässt, er irgendwie von einem Engel abgeholt würde, der ihn dann zu den himmlischen Örtern führt. Bei mir war das nicht so. Ich war plötzlich mittendrin, in der goldenen Stadt, und Jesus stand an meiner Seite. Ich hatte das Gefühl, als sei er schon bei mir gewesen, als ich noch auf der Erde war. Aber jetzt sah ich das, was ich immer ahnte. Als ich mich umschaute, konnte ich Gebäude und weite Räume erkennen, die aus Gold waren und voller Glanz herrlich anzusehen. Alles, was ich sah, strahlte, wie eingehüllt in einem wunderbaren Licht. Die Atmosphäre war unbeschreiblich. Ich empfand ein Glücksgefühl, das ich nicht beschreiben kann. Ein tiefer Friede und große Harmonie erfüllten mich, als sei ich von allem Schönen hier durchdrungen. Mir war, als gehörte ich einfach dazu. Jesus führte mich wunderbare Straßen entlang, ebenfalls aus Gold und unbeschreiblich schön anzusehen. Ich brauchte gar nicht zu gehen, so war mir, als schwebte ich. Überall das gleiche Bild, unbeschreibliche Schönheit, soweit das Auge reichte. Ich sah, dass Jesus ein Buch in seinen Händen hielt. Er zeigte es mir und ich erkannte sofort, dass es sich um mein Buch handelt. Mein Lebensbuch, wie es die Bibel berichtet. Vorn auf dem Umschlag stand mein Name, darunter ein Datum. Es zeigte korrekt den Tag, an dem ich als 7-jähriges Kind mein Leben Jesus im Gebet übergeben hatte. Ich rechnete nach und wusste, dass ich mich um ein Jahr vertan hatte. 7 Jahre war ich alt, nicht 8, wie ich immer dachte. Jesus öffnete das Buch. Seite um Seite war säuberlich beschrieben. Als ich genau hinsah, erkannte ich Dinge, die ich als kleines Kind für Gott getan hatte. Meine Mutter nahm mich immer mit in die Gottesdienste. Ich wollte so gerne mithelfen, die Gottesdienste vorzubereiten. Da zeigte mir die Tante einen Stapel Sitzkissen und sagte, Lotti, leg auf jeden Stuhl ein Kissen, damit die Besucher bequemer sitzen können und es schön weich haben, wenn sie zum Gebet niederknien. Das habe ich dann mit großer Freude getan, viele Male. Und mir dabei gedacht, dass sich jetzt alle freuen werden, weich sitzen oder knien zu dürfen. Und genau das stand in meinem Buch. Ich konnte es kaum fassen. Solche kleine und geringe Taten. Aber es war wirklich so. Viele solcher Taten standen in diesem Buch. Ganze Seiten waren gefüllt. Und was mir besonders auffiel, war, dass Jesus persönlich Notiz davon genommen hatte. Denn mit großen Buchstaben hatte er jede Seite abgezeichnet mit dem Vermerk, aus Liebe für mich getan. Ich war entzückt. Mein ganzes Leben fand ich wieder. Und dabei nur gute Dinge, nichts Böses. Mir wurde klar, dass ich ja zu Jesus gehörte. Und wer zu ihm gehört, lebt ständig unter Vergebung. Dann jedoch kamen Seiten, die leer waren. Aber in einem Weiß glänzten, das unbeschreiblich war. Insgesamt waren es 7 solche Seiten. Jesus schaute mich an und sagte mit lieblicher Stimme, das habe ich für dich getan. Jesus kannte auch die Jahre meines Lebens, als er nicht mehr der Mittelpunkt sein konnte. Als Teenager hatte mich das Handballfieber gepackt. Und mit anderen Jugendlichen unseres Dorfes war ich in eine Handballmannschaft eingetreten. Zu der Zeit waren wir Vertriebene aus Hamburg und lebten weit von der Gemeinde entfernt. An Gottesdienstbesuch war nicht zu denken und darum trocknete mein Herz für Gott allmählich aus. Ab und zu betete ich schon mal, aber das wohl nur aus Gewohnheit und nicht von Herzen. Diese 7 leeren Seiten waren also das Ergebnis meiner geistlichen Trockenperiode. Als ich sie sah, wusste ich sofort, was Jesus damit meinte, wenn er zu mir sagte, das habe ich für dich getan. Das sprach für Vergebung und darüber jubelte mein Herz. Dann kamen wieder Seiten, die von oben bis unten beschrieben waren. Ich fand wieder, was ich als Frau eines Pastors in den verschiedenen Gemeinden für den Herrn getan habe und viele andere Dinge, die ich längst vergessen hatte. Dann sprach Jesus sehr lieb zu mir. 40 Jahre hast du mir jetzt gedient. Nun ruh dich aus und erlebe noch, was ich in Zukunft alles tun werde. Jetzt darfst du zu deiner Familie wieder zurückgehen und nach Südafrika reisen sollst du auch. Mit diesen Worten erwachte ich auf dem Operationstisch und sah die Ärzte und Krankenschwestern um mich herum. Voller Freude sagte ich allen, dass ich gerne zurückgekommen bin. Schließlich hatte ich ja noch meinen Mann Wolfgang und die Kinder, die mich brauchten. Liselotte Müller lebt mit ihrem Mann Wolfgang, Pastor in Ruhestand in Rheinfelden, und sie hat 3 erwachsene Kinder. Von einer Frau in den fortgeschrittenen Jahren zu einem kleinen Jungen. 10 Jahre alt, so alt wie mein Junge. Mein Kleinster darf ich nicht sagen, mein Jüngster. Diese Geschichte ist aus dem Buch Ewigkeit im Herzen von John Bevere. 3 Tage nach Tommys Entlassung aus dem Krankenhaus bemerkte Tom, der Vater heißt eben auch so, dass das Gesicht seines Sohnes leuchtete. Er fragte, was ist los, Tommy? Tommy erwiderte, Papa, ich war bei Jesus. Als der Fernseher in die Badewanne fiel, habe ich nichts gespürt. Ein riesiger Engel ergriff meinen rechten Arm und holte mich aus meinem Körper heraus. Wir flogen durch einen Tunnel, es ging unglaublich schnell und wurde immer schneller. Wir waren schließlich so schnell wie das Licht und dann fand ich mich auf einer der Straßen im Himmel wieder. Er erzählte seinem Vater, dass die Straßen nicht mit Gold überzogen waren, sondern aus massivem, purem Gold bestanden, durch das er hindurchsehen konnte. Auf der Erde wird manchmal Fenstern etwas Gold beigemischt, damit ein goldener Schimmer entsteht, beispielsweise den Visieren älterer Astronautenhelme, den Cockpitfenstern einiger Flugzeuge und manchen Gebäudefenstern. Gold in seiner reinsten Form ist durchsichtig. Tommy erzählte, dass er als erstes von einigen Verwandten begrüßt worden war, die bereits gestorben waren. Er konnte die Namen von allen aufzählen, obwohl er einige noch nie gesehen hatte und von manchen noch nicht einmal etwas gehört hatte. Seine Eltern hatten diese Menschen alle gekannt. Unter denen, die ihn willkommen hießen, befand sich auch eine Dame namens Phyllis. Sie war eine Nachbarin gewesen. Gail, Tommys Mutter, hatte Phyllis einen Monat vor Tommys Unfall in der Badewanne zu Jesus geführt. Phyllis war 2 Wochen nach ihrer Bekehrung gestorben. Die Gruppe im Himmel unterhielt sich, als er es plötzlich rascheln hörte. Die Gruppe um ihn zerstreute sich augenblicklich und Jesus stand vor ihm. Der Herr führte Tommy herum und zeigte ihm den Himmel. Es gab dort sehr, sehr viele Straßen und Gebäude. Es war wirklich eine riesige Stadt. Die Blumen, das Gras und sogar die Felsen waren lebendig und sangen gemeinsam. Tommy hatte den Eindruck, als würden sie Gott preisen. Wenn er auf das Gras oder eine Blume trat, brachen sie nicht, sondern glitten sofort zurück in ihre ursprüngliche Position. Ihm fiel auf, dass ihre Farben viel heller waren und viel stärker leuchteten als auf der Erde. Es gab auch Farben, die er noch nie zuvor gesehen hatte. Schließlich durfte er sogar die Häuser seiner Mutter, seines Vaters und seiner 2 Geschwister sehen. Doch dann kam der Schock. Jesus sagte Tommy, dass er zurückgehen müsse. Er wollte den Himmel nicht verlassen. Jesus brachte ihn an einen Ort, zog dort einen Schleier zurück und ließ Tommy seinen Vater sehen, der ihn zurückrief. Jesus sagte ihm, er ist dein Vater und besitzt die Autorität, dich zurückzurufen. Tommy hat seinem Vater seitdem mehrmals gesagt, er dürfe ihn nicht zurückrufen, wenn so etwas noch einmal geschehen sollte. Ich fand diesen Aspekt ziemlich lustig, als sein Vater mir die Geschichte erzählte. Der Himmel ist so viel schöner als die Erde. Allen, die einmal dort waren, fällt es schwer, sehr schwer, auf die Erde zurückzukehren. Paulus hatte ebenfalls mit diesen Gefühlen zu kämpfen. Er schrieb an die Gemeinde in Philippi: Mein sehnlichster Wunsch ist es, von hier wegzugehen, frei zu sein von dieser Welt und zu Neuem aufzubrechen und bei Christus zu sein, denn das ist viel, viel besser. Es ist nicht nur besser oder viel besser, es ist viel, viel besser. Er hatte diese Stadt erlebt und wollte dorthin zurückkehren, aber er entschied sich, um des Reiches Gottes willen dafür, auf der Erde zu bleiben. Tommy erzählte seinem Vater später, dass er im Himmel nicht 10 Jahre alt gewesen sei, sondern den Leib eines Erwachsenen besessen habe. Viele Menschen glauben, und zu ihnen gehörte auch Tommy, dass wir in unseren verherrlichten Leibern 33 Jahre alt sein werden, genauso alt wie Jesus war, als er gekreuzigt wurde. Denn es heißt in der Bibel: Meine lieben Freunde, wir sind schon jetzt die Kinder Gottes, und wie wir sein werden, wenn Christus wiederkommt, das können wir uns nicht einmal vorstellen, aber wir wissen, dass wir bei seiner Wiederkehr sein werden wie er. Ob es so ist oder nicht, sagt uns gleich das Licht. Mein erster Punkt: Jesus will den Himmel voll sehen. Ich habe hier ein paar Bibelstellen, die habe ich jetzt nicht alle benannt, ich nenne euch einfach die Zitate. Er sagte: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn oder außer durch mich. Er sagte: Ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und damit ihr es im Überfluss habt. Das war seine Intention. Deswegen kam er auf die Welt, wurde Mensch, starb am Kreuz für unsere Schuld, damit wir das echte Leben haben können. Nicht nur so ein 80 Jahre Leben ist das, sondern Leben in Ewigkeit. Dann sagte derselbe Jesus: In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Ich werde vorausgehen, um euch eine Wohnung zu bereiten. Wir würden heute neudeutsch sagen, Jesus ist im Immobiliengeschäft zurzeit. Er bereitet Wohnungen oder Häuser oder was auch immer vor für die Zeit und für die Menschen, die ihn hier nachgefolgt haben und die in die Ewigkeit eintreten. Dann sagt er: Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, wie wer sagt? Was ist die Schrift? Wer an mich glaubt, wie die Bibel, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Er sagte auch: Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Er sagte auch: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mir öffnet, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm nehmen. Das wird nachher auch noch tun. Er sagte: Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden. Nicht Shaun of the Dead. Die kommen wirklich. Aber wie heißt es dann weiter? Die das Gute getan haben, kommen zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben, zur Auferstehung des Gerichts. Johannes sagt es, gibt dieses Zeugnis von Jesus wieder. Das Gute, die Betonung hier liegt ja auf das Gute getan haben. Da gibt es ja Menschen, die meinen, es geht hier nur um gute Werke und ja, ich muss nur genug spenden oder genug irgendwo mitarbeiten und schon, schwupps, komme ich irgendwie in den Himmel. Das ist nicht, was hier steht, überhaupt nicht. Das Gute, Agathos, das griechische Wort, bedeutet tüchtig, brauchbar, und im direkten Textzusammenhang bedeutet das, das Wort Jesu zu hören und dem Vater die Sendung des Sohnes zu glauben. Das ist das Gute, was hier gemeint ist. Wir müssen die Bibelstellen ja immer im Kontext lesen, in dem Zusammenhang, im Textzusammenhang, der da steht. Kann ich einfach einen Satz rausholen, der mir gut gefällt, und unterstelle mal dies oder mal jenes. Und ich muss sehen, was war hier eigentlich gemeint? Ah ja, es ging darum, Jesus ernst zu nehmen, ihm nachzufolgen und die Sendung vom Vater her zu glauben, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Nicht nur ein guter Mensch war oder ein Prophet, wie es die Moslems glauben, sondern es ist der Sohn Gottes, es ist Gott selbst. Dann steht hier getan haben, also das Gute haben wir jetzt geklärt, was das heißt. Getan haben, das Wort poieo bedeutet hier, sich mit etwas beschäftigt zu haben, etwas zu machen, wodurch ich zu etwas anderem werde und was mich dazu bringt, meine Handlungen zu verändern. Das Gute getan zu haben, ist also nicht, ich habe mal was Gutes getan und das war's. Diese Form von Gutem verändert mein innerstes Wesen. Es verändert meine Haltung und dadurch auch meine Handlung. Weil meine Handlungen werden immer gespeist von meiner Haltung, von meinen inneren Werten. Es geht letztlich darum, etwas zu produzieren, das eine eigene, unabhängige Existenz hat, wenn es einmal hergestellt ist. An dem Tag, wo ich Christus angenommen habe, ich war 20 Jahre alt, veränderte sich mein Leben um 180 Grad oder um mehrere tausend Prozent. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Es war in diesem Moment, es war nur eine Entscheidung. Ich will Jesus nachfolgen. Ich habe das Gebet gesprochen. Ich habe Vergebung empfangen. Aber ich war danach nie wieder derselbe. Ich konnte danach nicht mehr lügen. Nicht mal eine Notlüge. Wenn es mir rausgerutscht ist, musste ich hingehen und musste sagen, es war nicht ganz richtig, was ich gesagt habe. Ich habe hier übertrieben. Das ging eine Weile so, bis ich es irgendwann gar nicht mehr konnte. Es ging nicht mehr. Es war nicht mehr Teil meiner Persönlichkeit. Die Dinge haben sich zu stark verändert durch diese Entscheidung, weil die war ernst gemeint. Das ist natürlich die Voraussetzung. Und dann geht es ja hier um die, die das Schlechte vollbrachten. Das Schlechte ist das griechische Wort phaoulos. Und das bedeutet, es sind die dem Wort Gottes ihr Gehör verweigerten. Wenn das Gute heißt, Jesus und Gott ernst zu nehmen, ist das Schlecht in diesem Zusammenhang definitiv, sich Gott zu verweigern und so in dem Todeswesen des Fleisches, der alten Natur zu bleiben. Gott schenkt eine neue Natur. In dem Moment, wo wir Jesus nachfolgen, verändert sich in uns was. Keiner sieht es äußerlich, aber innen drin ist nichts mehr, wie es vorher war. Es zieht mich zu Jesus hin. Es zieht mich hin. Ich kann es nicht verändern. Es muss mich keiner irgendwo hin manipulieren. Wenn ich richtig mich bekehrt habe zu Gott, dann will ich in seiner Nähe sein. Mehr als in der Nähe von irgendeinem Menschen. Sogar mehr als in der Nähe zu meinen liebsten Menschen. Manchmal gibt es Leute, die sind eifersüchtig auf Gott. Wenn sich jemand bekehrt, der Ehepartner vielleicht sagt, oh, du warst ja den lieber. Ja, stimmt. Ich habe Jesus lieber als meine Frau. Lieber als meine Kinder. Habe ich sie deswegen weniger lieb? Im Gegenteil. Nur dadurch kann ich sie auf eine Art und Weise lieben, die ich aus mir heraus nie lange durchhalten würde. Jesus sagt, ich bin die Liebe. Wenn du mit der Liebe verbunden bist, hast du ein endloses Reservoir von Nachschub. Wenn du nur deine Liebe hast, denk doch mal nach. Dann hast du eine Portion Liebe für deinen Ehepartner, eine Portion Liebe für deine Kinder und dann kommt der Nachbar und will irgendwas und dann ist schon keiner mehr da. Dann bist du unfreundlich, unwirsch, vielleicht sogar böse, oder? Und ohne Gott ist es doch so. Also ich weiß, wie es mir ist. Mir ging das so. Ich hatte nur sehr begrenzte Portionen von Liebe für jeden Tag. Die waren schnell aufgebraucht. Und heute, wenn die aufgebraucht sind, gehe ich schnell wieder zu Jesus. Sag, Jesus, ich brauche mehr Liebe. Vergib mir meine Schulden. Schon ist der Hahn wieder auf. Und ja, ich darf mich wieder selbst lieben. Ist auch wichtig. Die Leute können sich selbst nicht lieben. Die Leute verletzen sich sogar, weil sie nicht mehr sich selbst lieben oder sich überhaupt nicht selbst lieben konnten. Und Gott sagt, das ist eines des Liebesgebotes. Liebe Gott, deinen Nächsten und dich selbst. Ich soll meinen Nächsten sogar so lieben wie mich selbst. Stell dir vor, du bist jemand, der sich selbst verletzt, entweder äußerlich oder innerlich, sich verdammt, Minderwertigkeit hat. Wie willst denn du deinen Nächsten so lieben wie dich selbst? Das ist ja schon Körperverletzung dann. Oder psychische, seelische Grausamkeit. Nein, manchmal müssen wir da anfangen, bei uns selbst. Sagen, hey, ich darf mich so lieben, wie ich bin. Ich muss nicht erst 20 Kilo abnehmen. Ich muss nicht erst eine Schönheitsprinzessin sein. Ich muss nicht erst beruflich Erfolg haben. Ich muss nicht erst das und das Alter haben oder das und das Alter oder so aussehen, als ob ich das und das Alter wieder hätte. Oder ich meine, hey, Leute haben verrückte Ideen, wann sie wertvoll sind. Ha? Guck dir die Soaps an, da siehst du alle möglichen Konzepte von Wert, die alle, kannst du alle die Tonne klopfen. Die entwerten, die vermüllen Menschen. Die Botschaft heute, wenn du alt bist, bist du wertlos, ist eine der grausamsten Dinge in unserem Land. Denn jeder, der ein bisschen nachdenkt, weiß, dass er, wenn alles gut läuft, selbst dahin kommen wird, alt zu sein. Und dann? Ich habe gelernt, wie ich mit alten Menschen heute umgehe, werden später junge Leute mit mir umgehen. Quality Time, Saat und Ernte, ewig gültige Prinzipien auf dieser Welt, nicht nur im Reich Gottes. Das erleben auch Leute, die gar keine Christen sind. Das, was sie ausstrahlen, ziehen sie an. Lass uns mal die Offenbarung schauen, dieses mystische Buch. das Letzte in der Bibel, das, was Johannes auf Patmos schrieb, wo Jesus ihm erschien und dann da so viele interessante Dinge drin stehen, wo man viel drüber nachdenken kann. Ein gutes Buch. Aber ich möchte nur ein paar Verse lesen. Offenbarung 21, die ersten vier Verse. Denn hier geht es um unser Thema. Johannes schreibt, der alte, damals 90-jährige Johannes, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereitet wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: Seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Manchmal wundere ich mich, wie viel Energie Menschen dazu aufwenden, diesen Planeten zu retten. Ein Planet, der definitiv nicht überleben wird. Von Anfang an steht das in der Bibel. Dieser Planet hat ein Ablaufdatum. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, dass wir das mit ein bisschen CO2 jetzt so massiv beschleunigen können. Ja, wir leben, wie sagte Pastor Wilhelm hier, wir leben in der Endzeit der Endzeit. Die Dinge werden nicht besser. Aber die mit Jesus gehen, werden in jeder Situation Friede und Freude haben. Ob die Welt einen Atomkrieg erlebt, ob eine Seuche sich ausbreitet, ob CO2 und Hautkrebs und keine Ahnung, was kommt. Ich weiß nur, wir werden einige Dinge nicht verändern, nicht aufhalten können. Aber eins weiß ich, wir werden einen neuen Himmel und eine neue Erde bekommen. So, ich sage nichts, dass das Umweltschutz falsch ist, um Gottes Willen. Wir trennen auch unseren Müll und machen da einige Sachen. Aber wie viel Energie verwende ich auf Dinge, wo ich weiß, letztlich überlebt sich's doch. Wie sieht es aber im Himmel aus? Wie die himmlische Landschaft ansonsten aussieht, das wird auch im Buch des Propheten Hesekiel Mitte des 6. Jahrhunderts vor Christus beschrieben. Er sagt nämlich im 47. Kapitel, dass Wasser aus dem Tempel herausfloss und zu einem Fluss wurde. Dieser Tempel wurde als das himmlische Jerusalem beschrieben im Kontext. Also da floss Wasser aus dem Tempel heraus und wurde zu einem Fluss. Das ist, was wir vom Himmel her wissen. Dann steht im Vers 7, als sie zurückten, sah ich an beiden Ufern des Flusses sehr viele Bäume. Okay, eine weitere Information, die die Bibel selbst über den Himmel gibt, sind nämlich nicht so arg viele. Im Vers 12, an beiden Ufern des Flusses wachsen alle Arten von Obstbäumen. Ihr Laub wird nicht welken und sie werden nie ohne Frucht sein. Jeden Monat tragen sie frische Früchte, denn das Wasser des Flusses kommt aus dem Heiligtum. Die Früchte werden als Speise und die Blätter als Heilmittel dienen. Das ist erstaunlich. Für irgendeine Form braucht man im Himmel auch noch ein Heilmittel. Interessante Information, kann ich dir nicht erklären, aber das steht da so. Das ist eine Beschreibung des Himmels. Für mal wird es dank dieser Heilmittel offensichtlich keine bleibende Krankheit oder Leid geben können. Erstaunliche Übereinstimmung gibt es dazu wieder in der Offenbarung, also im letzten Buch der Bibel, welche ja erst nach dem Tod und der Auferstehung von Christus geschrieben wurde. Dort heißt es, und er, damit ist der Engel gemeint, der Johannes durch den Himmel führte, zeigte mir einen Strom, das Wasser des Lebens, klar wie Kristall. Er geht vom Thron Gottes und des Lammes aus. Zwischen der Straße der Stadt und dem Strom, hüben und drüben, stehen Bäume des Lebens. 12-mal tragen sie Früchte und jeden Monat einmal. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Also er sagte dieselben Dinge, die eben ein paar hundert Jahre vorher bereits Hesekiel geschrieben hat. Was sagt Lukas der Arzt, im 24. Kapitel der Apostelgeschichte, sagt er, dass er von der Auferstehung der Gerechten und der Ungerechten ausgeht und dass ihm das Motivation genug war, sein Gewissen beständig zu überprüfen, um nicht auf der anderen Seite zu landen. Könnt ihr in Ruhe nachlesen, 24. Kapitel Apostelgeschichte. So, Lukas war also sehr interessiert daran, den Himmel zu sehen Und er war nicht von der Form, dass er sagte, naja, einmal gerettet, immer gerettet, jetzt kann ich ja machen, was ich will, das geht schon nicht mehr schief, sondern er machte sehr deutlich, ich achte täglich auf mein Leben und auf meinen Wandel mit Gott. Ich will nicht mal so viel riskieren, dass ich das verpasse. Paulus, der große Apostel, schreibt im 4. Kapitel im 1. Thessalonicherbrief von einer Auferstehung der Gerechten zum ewigen Leben und sagt im Philipperbrief: Sterben ist mein größter Verlust. Gewinn. Ah, Bibelleser im Raum, Bibelleser im Raum. Sterben ist mein Gewinn, sagte er. Hey, ich meine, das war jemand, der war in den übelsten Gefängnissen, nicht vergleichbar mit dem, was wir heute erleben. Da, wo du meistens schon nicht mehr lebendig rauskamst, weil die Ratten dich nachts gefressen hatten. Die Art von Gefängnissen. Da war er nicht nur einmal drin, sondern mehrfach. Und der sagt, Sterben ist mein Gewinn. Er sagt, ich habe gar nichts zu verlieren. Wir sehen nachher noch, warum er das sagte. Nämlich, er hatte ein Himmelserlebnis. Ähnlich wie das, was ich vorhin, oder die beiden, die ich vorhin vorgelesen habe. Im 1. Korintherbrief schreibt er Folgendes. Ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor 14 Jahren, ob im Körper, weiß ich nicht, oder außerhalb des Körpers, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Körper oder außer dem Körper, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die auszusprechen einem Menschen nicht zustehen. Der Himmel und das Paradies übrigens sind dasselbe Ort. Der erste Himmel, aus der jüdischen Philosophie und Religion heraus sehen, der erste Himmel war dort klar definiert als die Erdatmosphäre. Der zweite Himmel, das war so der interplanetarische, interstellare Weltraum. Und der dritte Himmel galt dort bis heute als der Wohnort Gottes. Und Paulus sagt, ich kenne jemanden, der war im dritten Himmel. Der hat nicht nur irgendwie eine Enterprise-Erfahrung gemacht oder so, sondern der war darüber hinaus. Der war in dieser ewigen Welt, in diesem Ort, der Paradies oder Himmel genannt wird. Und die meisten Theologen gehen davon aus, dass Paulus seine eigene Erfahrung beschreibt. Das war so ein Stilelement dieser Zeit, dass man nicht so sich selbst in den Mittelpunkt stellte, sondern man erzählte dann das alles in der Beobachtungsform und sagte, hey, ich kenne einen, der war da. Und so Johannes schreibt ähnlich auch von sich. Da war der Jünger, den Jesus lieb hatte. Jeder weiß, dass Johannes das war, aber er nannte es dann so. Er sagte nicht, ich war da, sondern der Jünger, den Jesus lieb hatte. Und so war Paulus sehr wahrscheinlich auch der dort war und der das gesehen hatte. Und er sagte nachher unglaubliche Dinge. Er sagte, ich achte alles für Dreck, für die Ewigkeit bei Gott. Ich meine, das sind Aussagen, wir haben alle schöne Dinge, alle Dinge, an denen unser Herz ein bisschen hängt. Vielleicht das Auto oder das Haus oder ein Möbelstück. Und es heißt, er achtet alles für Dreck, alles, was er besitzt, alles, was er konnte, für die Ewigkeit oder im Vergleich im Licht der Ewigkeit, im Licht des Himmels. John Piper ist jemand, der die letzten Jahre ein Buch rausgebracht hat. Er selbst auch eine Nahtodeserfahrung hatte. Er hatte einen Autounfall und war 90 Minuten im Himmel, also noch so ein bisschen länger als die, wie hieß er am Anfang? Lieselotte oder Anneliese, ja. Lieselotte, okay. Also John Piper schreibt, als ich mich umschaute, konnte ich die betörenden Farben kaum fassen, die ich dort sah. Die Farbtöne und die Leuchtkraft der Farben übertrafen alles, was ich bis dahin jemals gesehen hatte. John Piper sah ein riesiges Tor, aus welchem Licht drang. Und gemeinsam mit anderen Menschen bewegte er sich auf dieses Tor zu. Er schreibt, ich hatte eigentlich erwartet, dass hinter diesem Tor auch irgendwo noch eine Spur von Dunkelheit zu sehen sein müsste. Doch soweit ich blicken konnte, sah ich nichts als intensives, strahlendes Licht. Seine Leuchtkraft schien mit jedem Schritt zuzunehmen. Ich konnte mich gar nicht vorstellen, wie es überhaupt noch betörender werden sollte. Und doch nahm es immer mehr zu. Ihr ahnt es wahrscheinlich schon, die Quelle des Lichts im Himmel ist Gott selbst. Don Piper hatte den Eindruck, als würde ihn das Licht in die Gegenwart Gottes hineinleiten. Er beschreibt auch die Farbe des Tores. Dieses Tor war zwar nicht aus Perlen gemacht, aber es schimmerte wie eine Perle. Es schien so, als hätte jemand Perlmuttglasur darüber gegossen, da das Tor leuchtete und schimmerte. Vom himmlischen Jerusalem sieht Don Piper nur einen kleinen Teil, weil er schließlich zurück in seinen Körper zurückkehren muss, als er wiederbelebt wird. Er beschreibt noch die Stadt Unmittelbar vor dem Tor blieb ich noch einmal stehen und erblickte, was hinter dem Tor lag. Dort sah ich eine Stadt mit gepflasterten Straßen, die zu meinem großen Erstaunen aus purem Gold bestanden. Können Sie sich eine Straße vorstellen, die aus goldenen Pflastersteinen besteht? Dies kommt dem, was ich dort im Innern der Stadt erblickte, sehr nahe. Ich weiß ja nicht, wie verrückt ihr alle so nach Gold seid, aber irgendwie ist das offensichtlich ein Baustoff in der Ewigkeit. Eine kroatische Frau aus einem anderen Buch, was ich gelesen habe, beschreibt die Landschaft des Himmels. Eine Frau, die während einer lebensbedrohenden Krankheit einen Traum hatte. Sie berichtete in einem Leserbrief an die christliche Frauenzeitschrift Lydia Folgendes. Während einer Nacht voller Hoffnungslosigkeit fiel ich in einen tiefen Schlaf. Ich sah wunderschöne Wiesen in einem satten Grün vor mir liegen. Nie zuvor in meinem Leben hatte ich solche Schönheit gesehen. Als ich weiterging, sah ich immer schönere Landschaften. Ein Pastor oder ein Prediger, der ebenfalls vor vielen Jahren eine Himmelserfahrung hatte, ist Jesse Duplantis. Sein Buch, ich denke, das ist auch hier im Büchertisch, Mein Besuch im Himmel heißt es. Kleines Büchlein, aber interessante Informationen. Er wurde übernatürlich entrückt. Bei ihm ging es anders vonstatten. Er wurde nicht abgeholt, war auch nicht auf einmal da, sondern es kam eine Kutsche, so eine Art Himmelskutsche, und die nahm ihn mit. Er hielt sich länger dort auf als der eben zitierte Prediger Don Piper und kam Gott auch wesentlich näher. Jesse schreibt, als ich aus dem Wagen stieg, fiel mir auf, dass alles so wunderschön aussah. Ich dachte immer, dass ich, wenn ich in den Himmel käme, nur eine Stadt sehen würde. Aber das Erste, was ich sah, war das Paradies. Es ist nicht zerstört worden. Das Paradies ist eine riesige Landschaft, die die heilige Stadt völlig umgibt. Man kommt sich vor wie auf einem anderen Planeten, schreibt er. Er sah Licht, das er noch nie zuvor gesehen hatte. Er sah Landschaften ähnlich denen auf der Erde und schreibt von Tälern, Bergen und von Wasser. Er schreibt, es war ein wunderschönes Land. Entlang dem Strom des Lebens, der durch das Paradies floss, waren Bäume aufgereiht. Tausende von Leuten standen unter den Bäumen herum. Von diesen Bäumen pflückte der Engel, welcher Jesse begleitete, eine saftige, kupferfarbene Frucht und gab sie ihm zur Stärkung. Die Gegenwart Gottes war für seinen Körper kaum auszuhalten. Deshalb brauchte Duplantis regelmäßig Stärkung. Man gab ihm auch Wasser aus diesem Fluss des Lebens. Er schreibt, es war so kühl und erfrischend und es wurde mir in einem goldenen Kelch serviert. Ich war beeindruckt, dass es kein kleiner Plastikbecher war. Von den Bäumen erzählt er, ich hörte jemand sagen, es gibt hier keine Depression. Iss einfach von dem Baum des Lebens, rieche an den Blättern der Heilung und lass deinen Geist wachsen und du wirst vor dem Thron Gottes stehen. Jesse Duplantis schreibt zu den Landschaften, ich sah sogar Schnee, nur war dieser nicht kalt. All dies brachte mich sehr zum Erstaunen. Es gab Blumen im Himmel, die ich nie zuvor in meinem Leben gesehen hatte und Düfte, die ich nie zuvor gerochen hatte. Ich hatte auch niemals zuvor Farben wie die im Himmel gesehen. Es gab unzählige Varianten von Rot, Grün, Lila, Blau, Gelb. Gold sah zwar aus wie Gold, war jedoch durchsichtig wie Kristall. Im Himmel gibt es nicht nur keine Depressionen, es gibt keine Krankheiten, keinen Tod, keine Zerstörung. Fasziniert waren für mich vor allem, dass die Blumen, über die Duplantis gegangen ist, keinen Schaden nahmen, wie auch eben bei dem kleinen Jungen berichtet. Es gab auch keinen Schatten im Himmel. Jesus hat uns ja Wohnungen im Himmel versprochen. Duplantis wurde sein zukünftiges Haus in der Ewigkeit gezeigt und es entsprach voll und ganz seinem Geschmack. Er schreibt, es war der hübscheste Ort, den ich je gesehen habe. Sein Begleiter sagte, alle Wünsche werden hier erfüllt. An alles wurde gedacht, an alles, was du begehrst und einiges, das du dir nicht einmal vorstellen kannst. Ja, das ist nur ein Buch. Es ist nicht die Bibel, wie auch die anderen Berichte nur Berichte sind und nicht Wort Gottes. Und doch glaube ich, dass da viel Wahrheit mitschwingt. Möglicherweise gefärbt durch Persönlichkeit und durch eigene Erwartungen und diese Dinge. Aber ich mag vor allem die großen Übereinstimmungen sehen. Weil gewisse Dinge kommen eigentlich nahezu immer vor. Wo wir sagen können, okay, das ist cool. Ich habe jetzt ein Interview gesehen von Pastor Thomas Berglesow, einem russlanddeutschen Pastor, der auch einen tödlichen Unfall hatte und ich glaube, der war 5 Stunden tot. Also schon zugedeckt, lag im Krankenhaus, Totenschein, alles ausgefüllt. Und er kam nach 5 Stunden zurück. Und er geht mit seiner Botschaft eigentlich überall, zumindest in Deutschland habe ich ihn schon mehrfach gesehen. Er erzählt seine Geschichte, erzählt lange vom Unfall und all dem. Und dann gibt es aber so einen Kern, wo er erzählt, was hat er erlebt, wen hat er gesehen. Er erzählt von der Nachbarin, die er gesehen hat, von der jungen Frau, die sich auch erst wohl kurz vorher bekehrt, ein 17-jähriges Mädel, die er im Himmel getroffen hat dann, die knapp ein Jahr vorher erst gestorben ist. Also auch da, das könnt ihr euch anschauen, das findet ihr im Internet an verschiedenen Stellen, seine Predigten. Thomas Berglesow, 5 Stunden tot, das reicht wahrscheinlich, wenn man das eingibt. Oder Ian McCormack, dieser australische Taucher, der da beim Tauchen vor ums Leben kam und Ähnliches erlebt. Und auch dort gibt es Predigten, Bücher und so weiter drüber. Welche Begegnungen hatten die Leute so, die ich gelesen habe? Also Don Piper, 90 Minuten war er tot. Er traf dort Verwandte und Freunde, die vor ihm gestorben waren und die alle Christen waren. Er nannte es eine Art Empfangskomitee und schreibt, immer mehr Menschen kamen auf mich zu, streckten mir die Hand entgegen und riefen meinen Namen. Ich war einfach überwältigt, wie viele Menschen gekommen waren, um mich im Himmel willkommen zu heißen. Niemals war ich je so liebevoll umarmt worden. Schöner Gedanke. Man tritt über und man kommt nicht einfach so als Fremder in irgendeine Gruppe rein, sondern hey, die Leute warten, die freuen sich. Hey, endlich bist du da, ja cool. Jetzt können wir die Ewigkeit anfangen. Die kroatische Frau berichtet, plötzlich bemerkte ich die riesige Silhouette eines Mannes, der auf mich zukam. Sein Gesicht strahlte wie die Sonne, sein Haar war so weiß wie Schnee und seine Augen brannten wie Feuer. Rötliche Lichtstrahlen gingen von seinen Händen und Füßen aus und schienen auf mich gerichtet zu sein. Als er näher kam, erfüllte mich ein wunderbares Gefühl des Wohlbefindens, der Gnade und des Glücks. Für sie war es die Begegnung mit Gott selbst. Und Jesse Duplantis traf Menschen aus der Bibel. Er berichtet von Abraham, von König David und dem Apostel Paulus. Er traf auch Jesus, der ihm mitteilte, warum er für kurze Zeit in den Himmel versetzt worden war. Er sagte nämlich zu ihm, ich möchte, dass du zurückgehst und meinem Volk sagst, dass ich komme. Es gibt viele Dinge, die du hier sehen und lernen wirst, aber ich habe dich hierher gebracht, weil du meinem Volk sagen sollst, dass ich komme. Ich mag die Bücher von Dr. Rawlings, Jenseits der Todeslinie und der andere hat etwas mit Hölle im Titel. Rawlings war Herzspezialist und sein Job war jahrelang, Leute zurückzuholen, die gerade gestorben waren, mit seinen Maschinen und so. Und er war kein Christ zu dieser Zeit. Aber er hörte so viele Geschichten von Leuten, die er zurückholte, die sein Denken verändern. Da waren Leute, die keine Christen waren. Die erzählten die schauerlichsten Dinge von Dämonen und Teufel und Hölle und Feuer. Und da waren die, die als Christen gestorben waren. Die erzählten vollkommen andere Geschichten. Die waren teils sauer, dass sie zurückgeholt wurden. Sie wurden, ey, warum bin ich jetzt hier? Es war so schön da drüben. Und die anderen sagten, oh Gott, ich darf nie mehr sterben, es war so schlimm. Also so und darauf hat er sich für Jesus entschieden, hat sich bekehrt und hat dann eben in den Büchern Dinge aufgeschrieben, die Leute ihm gesagt haben. Die guten wie auch die schlechten. Hier war ein 70-jähriger Buchhalter, der unmittelbar nach seiner Wiederbelebung auf Tonband aufgezeichnet wurde von ihm. Und er sagte, auf einer Plattform oberhalb der Stufen saß ein Mann, gekleidet in ein blendendes und weiß leuchtendes Gewand. Auch sein Gesicht hatte ein leuchtendes Strahlen. Er schaute nach unten in ein dickes Buch und las. Als ich auf ihn zuging, erfüllte mich große Ehrfurcht und ich fragte ihn, bist du Jesus? Er sagte, nein, Jesus und deine Lieben findest du jenseits dieser Pforte. Nachdem er in sein Buch geschaut hatte, sagte er, du kannst durchgehen. Und dann ging ich durch die Tür und auf der anderen Seite sah ich eine herrlich glänzend beleuchtende Stadt, die etwas reflektierte, das wie Sonnenstrahlen aussah. Es bestand alles aus Gold oder einem glänzenden Metall. Kuppeln und Türme herrlich arrangiert. Und die Straßen glänzten, nicht ganz wie Marmor, sondern sie waren aus irgendetwas gemacht, das ich noch nie zuvor gesehen hatte. Dort waren viele Menschen, alle in leuchtend weiße Gewänder gekleidet, mit strahlenden Gesichtern. Sie sahen wunderbar aus. Die Luft roch so frisch, so etwas habe ich noch nie gerochen. Eine herrliche Musik bildete den Hintergrund, himmlische Musik. Und ich sah zwei Gestalten auf mich zukommen und erkannte sie sofort. Es waren meine Mutter und mein Vater, die beide schon Jahre vorher gestorben waren. Meine Mutter hatte eine Amputation erlitten und doch war ihr Bein jetzt wieder erneuert. Sie lief auf zwei Beinen. Ich sagte zu meiner Mutter, ihr seht wunderbar aus, du und Vater. Und sie sagten zu mir, du hast die gleiche Ausstrahlung und bist genauso schön. Als wir dort zusammen entlang gingen, um Jesus zu finden, konnte ich ein Gebäude sehen, das war größer als alle anderen. Es sah aus wie ein Fußballstadion, das an dem Ende, an dem das Gebäude stand, offen war. Von dort ging ein blendender Lichtschein aus. Ich versuchte, zu dem Licht aufzublicken, aber ich konnte es nicht. Es war zu hell. Vor diesem Gebäude schienen sich viele Menschen in Anbetung und Gebet zu verbeugen. Ich sagte zu meinen Eltern, was ist das? Sie sagten, dort drin ist Gott. Das werde ich nie vergessen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Wir gingen weiter, weil sie mich zu Jesus bringen wollten und wir gingen an vielen Menschen vorbei. Sie waren alle glücklich. Ich habe mich noch nie so wohl gefühlt. Als wir uns dem Platz näherten, wo sich Jesus aufhielt, fühlte ich plötzlich, wie ein starker elektrischer Schlag meinen Körper durchzuckte. So als hätte mich jemand auf den Brustkorb geschlagen. Mein Körper krümmte sich nach oben, als sie mein Herzflimmern stoppten. Ich war wieder in mein früheres Leben zurückgekehrt. Aber ich war nicht besonders glücklich darüber. Ich wusste jedoch, dass ich zurückgesandt worden war, um anderen von diesem Erlebnis zu berichten. Ich habe die Absicht, den Rest meines Lebens damit zuzubringen, es jedem zu erzählen, der mir zuhören will. Ich mag den Bericht von einer alten Dame, die Frau Williams, aus dem Buch Zur Hölle und zurück. Sie beschwerte sich über das helle Deckenlicht, obwohl es gar nicht eingeschaltet war. Ich sehe ihn. Er ist hier. Seht nur seine Hände, seht die himmlischen Herrscher, alle sind da. Welch unaussprechliche Herrlichkeit, der herrlichste Morgen meines Lebens. Es waren ihre letzten Worte. Langsam sank sie zurück. Der Puls wurde schwächer und dann setzte die Atmung aus. Nur das Lächeln auf ihrem Gesicht blieb. Ich trat ans Fenster und sah hinaus. Es hatte den ganzen Morgen geregnet. Der Himmel war verhangen und die Regentropfen liefen wie langgezogene Tränen an der Fensterscheibe hinunter. Ich erinnere mich an eine Begegnung mit einem Mann damals in seinen 50ern. Er hatte kein schönes Leben gelebt, vielerlei Hinsicht nicht. Er ist sehr, sehr schlecht mit seinen Eltern umgegangen, alles Dinge, die ich hinterher erst erfahren habe. Dieser Mann war ein Unikat, er fiel auf, wo immer er war. Man würde ihn als einen eher asozialen Menschen beschreiben. Aber irgendwie fand er den Weg zu uns in den Gottesdienst. Immer wieder kam er, wohnte ganz in der Nähe, so einen großen Cowboy-Hut immer aufgehabt, wenn er kam, und er fiel auf. Und eines Tages, war mitten in einem Gottesdienst, kam seine Frau und holte mich buchstäblich von der Kanzel weg zu ihm. Er lag im Sterben. Ich habe mit ihm gebetet, hat sein Leben Jesus übergeben, so in dieser letzten Phase seines Lebens. Und dann fing er an. Er hatte Kieferkrebs, sein ganzer Mund war zerfressen. Es war nicht schön anzusehen, aber er fing an und strahlte. Mit dem, was er noch hatte am Gesicht. Und sagte, ich sehe ihn. Ich sehe Jesus. Meine Frau und ich standen rechts und links vor dem Bett und wir sahen nichts. Aber er sagte, ich sehe ihn, ich werde bald heimgehen. Am nächsten Tag starb er. Das sind Dinge, die vergisst du nicht. Ich denke an einen älteren Herrn in unserer Kirche, der gestorben ist, im Gottesdienst, während dem Gottesdienst. Bekommt einen Herzinfarkt, tot. Einfach so. Als wir ihn dann im Krankenhaus besuchten, er kam noch erstmal in die Klinik und wurde dann aber, wir sahen ihn noch auf der Intensivstation. Im Grund war er noch nicht weggebracht, wir sahen ihn noch. Und er lächelte. Er lächelte. Ich weiß nicht, was das Letzte war, was er sah. sah den Prediger und lächelte. Ging von dieser Welt so, wie man sich's nur wünschen kann eigentlich. Ohne große Krankheit und irgendwas sonst. Und geht heim und hat Grund zu lächeln. Also Jesus sagt im Johannesevangelium so ein paar ganz wichtige Sachen. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Keine Religion, keine Kirche, auch nicht diese Kirche, kann dich zu Jesus führen oder kann dafür sorgen, dass du gerettet bist. Nur du selbst, wenn du den Weg gehst. Und dann sagt er, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dich geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Zusammenfassend möchte ich sagen, unser Leben beginnt mit unserer Geburt bereits zu enden. Das ist die Wahrheit. Wir wissen das von der Physik her, von der Biologie. Die Zellen fangen an zu sterben. Die Alterungsprozesse setzen ein, schon bei kleinen Babys. Es dauert dann ein paar Jahrzehnte, bis sie abgeschlossen sind. Die Wahrheit ist, dass niemand diesen Planeten hier lebendig verlässt. Das wissen wir alle. Aber wir wollen es nicht immer wissen. Manche leben so, als wäre das überhaupt nicht wahr. Betrügen sich das ganze Leben. Machen geistig ihre Scheuklappen an, wenn es auf Beerdigungen geht oder im Krankenzimmer. Damit man bloß nicht darüber nachdenkt, dass man selbst ja auch irgendwann diesen Weg geht. Wie schade. Dabei können wir uns sogar auf diesen Weg freuen. Oh, wir sind lebensverliebte Menschen, wir lieben das Leben. Wir haben keine Todessehnsucht, im Gegenteil. Wir glauben für ein langes Leben, ein volles Leben, erfülltes Leben. Viele Jahrzehnte hier, aber dann wird es trotzdem enden. Jesus machte in seinen Aussagen klar, dass der Himmel existiert. So klar, wie es vorher die alttestamentlichen Propheten oder später seine Jünger, zum Beispiel Paulus und Johannes, taten. Wir haben ungezählte Nahtodeserfahrungen bekennender Christen. Heute haben wir uns einige angeschaut, die von der Herrlichkeit des Himmels berichten. Wir haben Lieselotte Müller gehört, wir haben den Tommy Slayton gehört, wir haben Jesse DeBlantis, Don Piper, Frau Williams, die Frau aus Kroatien. Wir könnten Pastor Berkelsow oder den alten Buchhalter, den ich vorgelesen habe, hier als Beispiel nehmen. Sie haben dir und mir gezeigt und gesagt, um wie viel es in diesem Leben hier wirklich geht. Es geht um die Ewigkeit. Es ist kein Spiel. Menschen, die Kirche oder Christen als Spiel verstehen, haben noch nicht verstanden, dass es das Wichtigste ist, was sie in diesem Leben tun können. Wichtiger als Haus bauen, Kinder zeugen, heiraten. All diese Dinge sind vergänglich. Außer die Ewigkeit. Der Himmel wird in der Bibel mit Eckdaten beschrieben. Jedoch ist es am wichtigsten, dass wir den Weg kennen, der uns den Eingang in den Himmel ermöglicht. Und dass wir diesen Weg gehen. Rebecca Ruther Springer lebte im 19. Jahrhundert und durfte den Himmel einmal für längere Zeit besuchen, bevor sie heimging, um ihr Erbe anzutreten. Sie schrieb nach ihrer Rückkehr aus dem Himmel die Erzählung Intramuros, die mittlerweile ein Klassiker geworden ist. Sie zitiert darin einen Verwandten, der im Himmel viel Zeit mit ihr verbracht hat. Sie erzählt, dass dieser Verwandte, der Bruder ihres Mannes, dem Herrn sehr nahe stand. Dieser Mann sagte im Himmel Folgendes zu ihr: Wenn wir doch nur während unserer Zeit als sterbliche Menschen auf der Erde erkennen würden, dass wir mit jedem Tag unser Leben in der Ewigkeit gestalten, wir würden in vielerlei Hinsicht völlig anders leben. Jedes freundliche, sanfte Wort, jeder großzügige Gedanke, jede selbstlose Tat, all diese Dinge werden zu Säulen ewiger Schönheit in dem Leben, das vor uns liegt. Einer der ernstesten und wichtigsten Sätze von Jesus ist dieser: Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Ich habe immer wieder Christen kennengelernt, wo ich überrascht war, dass sie an Jesus glauben. Auf der Arbeit und in anderen Orten. Nie hätte ich das vermutet, weder in ihren Worten noch in ihren Taten. Und dabei ist es so gefährlich, wenn du Christ bist dann darfst du stolz sein auf Christus. Und dass er dich gerettet hat, dafür darfst du dankbar sein für den Rest deines Lebens. Und ich weiß nicht, wenn du mich gerettet hättest aus einer lebensgefährlichen Situation, wäre ich dir bis zu meinem Lebensende dankbar. Und das würden jeder hören und sehen. Warum gehen wir mit Jesus nicht so um? Warum schämen wir uns zu sagen, dass wir Christus nachfolgen, dass wir Christus lieben, dass Christus für uns die realste Person ist? Wovor haben wir eigentlich Angst? Dass Leute uns für seltsam halten, auslachen, für naiv halten? Oh, ich bin so naiv. Ich bin so dankbar dafür. Ich muss nicht alles verstehen, ich muss auch nicht alles erklären. Ich glaube das, was mein König mir sagt. Ich habe ihn kennengelernt, er ist da, er ist real. Er ist keine Fantasiefigur, er ist auch nicht nur für Arme, Alte und Schwache, das sind wir sowieso alle. Er ist da für mich. Er war da. 30 Jahre lang geht er jetzt mit mir und mit meiner Frau. Wir hatten nie einen besseren Freund. Wir hatten nie einen großzügigeren Unterstützer. Wir hatten nie einen besseren Arzt. Wir hatten nie einen wundervolleren Vater. Das alles ist er für uns. Ich habe zahlreiche Bücher von Christen gelesen, die eben solche Nahtodeserfahrungen, Himmelserlebnisse hatten. Und soweit ich mich erinnere, endeten, obwohl es wenige unterschiedliche Detailbeschreibungen gab, alle damit, dass Jesus ihnen den Auftrag gab, den Menschen folgenden Satz zu sagen. Ich komme bald. Gott hat alles dafür getan, dir den Weg zum Himmel leicht zu machen. Er wusste um unsere Verlorenheit und hat einen brillanten Plan entworfen. Er hat Vorsorge dafür getroffen, dass wir die Ewigkeit bei ihm verbringen können und schon hier in dieser Welt ein Stück Himmel auf Erden erleben. Wir haben Heilsgewissheit, wenn wir ihn kennen. Das bedeutet, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und ich weiß, wo ich nach diesem Leben sein werde. Die Ewigkeit ist nicht der Ort, der irgendwo am Ende feststeht. Die Ewigkeit, wenn das mein Lebensweg ist, ist ein Ort, der immer parallel zu meinem Leben verläuft, immer. Und ich habe keine Ahnung, wann ich rübertrete. Das kann heute sein, das kann in 50 Jahren sein. Wir leben manchmal so, als hätten wir ja lange Zeit, bis die Ewigkeit irgendwann anfängt und ich dann klare Sache mit Gott mache und dann auch wirklich so lebe, wie ich als Christ leben sollte und gewisse Sünden einfach nicht mehr tue, weil es einfach falsch ist. Ich möchte nicht wissen, wie es ausgeht, wenn jemand das Spiel verliert und der Zeitpunkt viel früher kommt. Ich habe Christen sterben sehen in ihren besten Jahren, Teenager, junge Männer, junge Frauen. Braucht mir keiner sagen, oh, wir haben auf jeden Fall garantierte 100 Jahre. Wir leben in einer Welt, die nicht kontrollierbar ist. In einer gefallenen Welt. Du brauchst ja gar keine Schuld haben an irgendwas. 7000 Menschen sterben jedes Jahr im Straßenverkehr. Keiner davon hat sich das vorgenommen. Es gab keine Einleitung dafür. Und doch sind sie auf einmal in der Ewigkeit, von einem Moment auf den anderen. Weil irgendein anderer vielleicht irgendeinen Fehler gemacht hat und mit seinem Auto irgendwo den Unfall verursacht hat. Irgendwo explodieren irgendwelche Bomben von irgendwelchen Verrückten. Oder irgendeiner geht mit dem Messer auf irgendeinem Supermarkt los. All diese verrückten Dinge passieren ja. Wer weiß? Nicht, dass wir das uns wünschen, im Gegenteil. Ich glaube, Gott schützt uns übernatürlich, so weit das irgendwie geht. Und doch passieren manchmal Dinge, die keiner will. Sein Sohn starb für unsere Schuld an unserer Stelle, damit wir leben können. Alles, was ich tun muss, um dieses Geschenk zu erhalten, ist Christus, meine Schuld abzugeben, sie zu bekennen, ihn um Vergebung zu bitten. Als wir vorhin die Lieder hier sangen, es war so, wow, es waren so tolle Lieder. Meine Betrübnis, ich werfe sie auf ihn, das haben wir gesungen in dieser Form irgendwie. Ja, habe ich gedacht, genau, alles, was mich gerade belastet. Werft eure Sorgen auf mich, denn ich bin besorgt für euch, sagt Jesus. Warum tragen wir die immer noch mit uns rum, unsere Sorgen und Ängste? Warum nennen wir die sogar unsere Sorgen? Oh, meine Sorgen, meine Ängste. Ich kann mir den Luxus nicht leisten, Ängste zu behalten, weil sie rauben mir Leben. Ich kann mir den Luxus nicht leisten, Sorgen zu behalten. Die kommen bei mir genauso vorbei wie bei dir, weil sie rauben Leben, sie rauben Energie, sie rauben Kraft, sie rauben Hoffnung, sie rauben Glauben und damit rauben sie mir viele von den Dingen, die Gott für mich bereitgestellt hat, die ich aber nur im Glauben nehmen kann. Lass uns doch zusammen aufstehen. Wir feiern gleich das Abendmahl, aber vorher möchte ich zwei Dinge tun. Die möchten wir sehr knackig tun. Das Kreuz hier ist der größte Umschlagplatz des Planeten. Hier lege ich meinen Müll ab, wie die Steine da liegen, und ich nehme Vergebung, Befreiung, Heilung, Leben mit nach Hause. Das passiert immer, wenn du aus dem Querbalken durch den von oben kommenden Balken aus dem Minus und Plus werden lässt. Das ist eins der Symbole des Kreuzes. Und für den Fall, dass du oder sie hier sind und sie haben nie die Entscheidung getroffen, Jesus zu ihrer Nummer eins zu machen, zu sagen, Jesus, vergib mir meine Schuld, ich will dir nachfolgen. Diese wichtigsten Sätze des ganzen Seins. Dann möchte ich Mut machen und möchte einladen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind, und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.